Super, ihr seid alle da, alle, die wenigstens auf den Rängen sitzen. Und die Kinder, die hinten noch auf der Treppe sitzen. Sehr schön. Also, das Thema heute: Jüngerschaft, Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes, der Eckstein-Gemeinde Berlin. Ich werde heute hauptsächlich mich mit dem Text befassen aus Epheser 4, und zwar Vers 7, 11 bis 16. 7,11 bis 16. Und ich lese vor, einfach nur, damit wir alle auf den gleichen Nenner kommen. Jedem Einzelnen von uns ist aber die Gabe gegeben nach dem Maß der Gabe Christus. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von dem jedem Wind der Lehre, durch das die betrügerischen Spiele der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Das ist der Text. Jetzt muss ich mal sehen, ob das hier, ob ich das auch. Oh ja. Unser Ziel ist es als Eckstein-Gemeinde, natürlich als Leib Christi, dass jeder Einzelne in Christus auferbaut wird in Liebe. Und das ist, hat natürlich alles, was damit zu tun, mit unserer, wie wir auch wachsen in der Jüngerschaft und der Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen verstehe ich und versteht die Schrift nicht. Einfach nur eine Gemeinschaft haben, sich hinsetzen und Brot essen oder irgendwas dergleichen, sondern das hat immer ein Ziel vor Augen. Immer ein Ziel vor Augen. Und das sehen wir in den ersten Versen des 4. Kapitels Epheser, wo er sagt: So mahne ich euch nun, ich, der Gebundene des Herrn, dass ihr der Berufung der Berufung würdig wandelt. Paulus hat von vornherein angenommen, dass wir alle wandeln, dass wir alle aktiv sind, dass wir nicht passiv sind, sondern dass wir vorangehen und dass wir würdig wandeln nach dem, was er in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs gesagt hat oder gelehrt hat und die Grundlagen gelegt hat. Und im 4. Kapitel wird er super praktisch. Er möchte, dass wir wirklich entsprechend dem, was wir sind in Jesus Christus, Geheiligte, Herausgerufene, Erwählte und all das, dass wir dementsprechend auch wandeln, wo wir leben und wo wir sind. Shell und ich waren gerade für eine Woche haben wir eine Zeit in Ephesus, gerade da in dem Brief sozusagen in der Stadt verbracht. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wer war denn da eigentlich alles? Wer hat alles da gelehrt? Wozu waren die Leute da? Und was haben die gemacht? Und wir haben vieles dazugelernt in gewisser Weise, weil uns gar nicht bewusst war, wie wichtig manchmal so ein Ort war und was da alles stattgefunden hat. Frage, gibt es da noch ein Zeugnis der Christen zur jetzigen Zeit? Aus der Ruin wirklich nichts. Aus der Ruin nichts. Dieses würdig Wandeln, was Paulus hier angesprochen hat, was er den Ephesern aufs Herz gelegt hat, das hat irgendwann mal aufgehört. Sie haben nicht würdig gewandelt. Heute siehst du die Stadt voll von verschiedenen Geschäften natürlich, Ruinen, wie gesagt, und das ist ein riesiger touristischer Ort. Da sind hunderte von Busse, die da hinfahren, um alles zu sehen. Aber was sehen die? Die sehen eine kaputte, in Anführungsstrichen, Christenheit, wenn das Wichtigste gewesen wäre. Aber das war offensichtlich nicht. Wo Paulus hiervon spricht, ist nicht von irgendeiner Stadt, nicht von irgendeinem Gebäude, sondern er spricht von Menschen. Menschen, die würdig wandeln. Wir, die würdig wandeln, dem Evangelium entsprechend. Und unserer Berufung würdig wandeln, so zu, zu der ihr berufen worden seid, sagt er im Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater aller, über alle und durch alle und in euch allen. Er hat sehr stark betont in diesem ersten, in dem vierten Kapitel und gleich am Anfang, Leute, ihr seid eins. Alles, was ich euch erzähle, Taufe, ob das nun die Taufe ist, ob das der Geist ist, ob das die Hoffnung, die Berufung, all diese Dinge, ihr habt grundsätzlich die gleiche Überzeugung. Egal, was einer denken mag, aber die Bibel hat uns allen die gleiche Überzeugung gegeben. Und die Frage ist, wie könnt ihr nicht in Einheit leben? Wie könnt ihr nicht die Gemeinschaft haben? Wie könnt ihr nicht das Zeugnis haben? Und das ist gerade für die Jüngerschaft, wie könnt ihr nicht daran interessiert sein, dass jeder Einzelne eben seiner Berufung würdig wandelt und zur vollen Menschen-Mannesreife heranwächst? Es sollte jedes unserer Interessen sein und Interessen haben, dass jeder Einzelne wächst. So, die Bibel sagt, im Gegensatz zu der Welt, wir sind nicht unseres Bruders Hüter, wir sind unseres Bruders Hüter und unserer Schwestern Hüter. Wir sind interessiert an jeden Einzelnen von euch. Wir sind daran interessiert, dass jeder Einzelne von euch wächst zur vollen Reife. Und das ist extrem wichtig. Das war überhaupt seine grundlegende Überzeugung, wie er zu der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und dann sagt er, die Grundlage für Jüngerschaft und Gemeinschaft ist es, dass sie vom Herrn gegeben worden ist. Er ist der Herr, er hat sie erdacht, er hat sie gegeben. Das ist nicht irgendwas, was wir uns, die Eckstein-Gemeinde, ausgedacht hat oder irgendjemand von uns ausgedacht hat. Das ist etwas, was der Herr gegeben hat. In Vers 7 sagt er das ganz deutlich, dass er derjenige, der das gegeben hat. Er sagt, dass er die Person ist, der das hineingegeben hat in die Gemeinde. Und dann sagt er im Vers 11 angefangen, das ist mit dem Text, mit dem wir uns befassen hauptsächlich, ist, er hat gewisse Männer in die Gemeinde hineingegeben und nicht nur in die Ortsgemeinde, auch in die Universalgemeinde, die Heiligen zurüsten für den Dienst in der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde, also auch für Jüngerschaft und Gemeinschaft. Und warum ich das auch betone, dass wir Jüngerschaft und Gemeinschaft ist nicht irgendetwas, was man einfach nur so unvorbereitet tut, weil wir sind eine Situation in der Welt, wir sind im Grunde in einem feindlichen Gebiet, wir haben viele Widersacher und so wie auch die in Ephesus und viele andere. Und wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wenn wir Gemeinschaft haben, warum haben wir diese Gemeinschaft und für wen haben wir die Gemeinschaft? Die Gemeinschaft ist nicht für uns alleine, sondern die Gemeinschaft ist an erster Stelle, um den Herrn groß zu machen, in Jesus Christus, für Jesus Christus. Er ist das Ziel aller Dinge. Es ist also nicht verwunderlich, wenn wir über Jesus Christus sprechen. Alle, die hier zuhören, egal wer das ist, hier in der Umgebung, sollen verstehen, wer Jesus Christus ist. Und wir sollen ihn deshalb auch extrem gut kennen. Wir sollen von ihm erfüllt sein. Und er sagt auch im Vers 11, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, um uns wirklich, uns alle daran zu erinnern, dass der Herr Jesus derjenige ist, um den es geht. Er hat sozusagen auch eine gewisse Leitung, geistliche Leitung gegeben, nicht nur, dass wir das auch sehen in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 7 oder 1 bis 7, wo es heißt, dass Älteste gegeben werden, danach spricht er ab Vers 8 über Diakone. Aber hat das auch Leute, begabte Männer gegeben, in dem Sinne sind das Männer, die Gemeinde anleiten sollen, aber auch in der Gemeinschaft, auch in der Jüngerschaft. Wie machen sie das? Wo passiert das bei denen? Und man kann sich ganz viel überlegen, wie das stattfindet. Es ist nicht ein Buch, was du gemeinsam liest. Es ist auch ein Buch, was du gemeinsam liest, aber es ist viel mehr. Wie verbringst du deine Zeit? Hast du eigentlich Zeit, in deinem Terminkalender Zeit mit den anderen zu verbringen? Oder ist dein Terminkalender so voll, wie die Deutschen das gut alles organisieren, jede Minute eingeplant, dass selbst ein Anruf eine Störung ist. Meine Vorgesetzten bzw. meine Mentoren haben mir immer gesagt, du planst 2/3 deiner Zeit, 1/3 lässt du offen. Du weißt nie, was passiert. Kann sein, dass einer klingelt, sagt, ich brauche deine Hilfe, ruf mich mal an, sprich mit mir, und auf einmal ist der Tag weg und hast du diesen Gedanken, so alles ist vorbei, mein ganzer Terminkalender ist über den Haufen geschmissen. Oder du sagst, danke Gott, du hast mir gezeigt, was ich machen sollte. Du hast mir wirklich gezeigt, dass diese Person wichtig ist, dass ich mit dieser Person Zeit verbringen musste. Sharon und ich hatten gerade die Möglichkeit, auf zwei Konferenzen zu sein. Und das Ziel war wirklich, das Hauptziel dieser Konferenz war, Gemeinschaft zu haben. Klar, es gab Lehre, es gab alle viele verschiedenen Sachen. Aber wir haben zum Beispiel 2 ganz spezielle Mittagessen gehabt, wo wir einfach nur, das haben die Mentoren Mittagessen genannt. Oder ja, also wo wir jemanden helfen sollten oder die uns geholfen haben. Unsere Arbeit, unseren Dienst, unsere Sicht, unsere Reife zu fördern in Christus Jesus. Und da sind wirklich sehr wichtige Fragen aufgekommen. Die Leute sind aus ganz verschiedenen Ländern gewesen, weil das eben also missionarisch sehr stark war. Aber da wurde uns mir einfach bewusst, wie wichtig es ist, dass wir wirklich daran ganz spezifisch interessiert sind, den anderen zu helfen, zu wachsen. Und das ist nicht irgendwie zu sagen, du hast den Standard nicht erfüllt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, die negativen Sachen alle nur anzusprechen, sondern es geht darum, aus den Negativen was Positives zu machen. Wie hilfst du jemandem zu wachsen? Okay, wie viele Kinder sind heute hier auf der Freizeit? 30 Kinder. Alle von denen werden auf jeden Schritt ihres Wachstums geholfen von den Eltern. Richtig? Ihr sagt denen, ihr hält die an der Hand, ihr bringt denen das Gehen bei, ihr bringt denen das Essen bei, ihr bringt ihnen die Sprache bei, ihr bringt ihnen alles bei, ihr zeigt ihnen, wie man sauber bleibt, auf Toilette geht, vielleicht nicht die Hosen gleich kaputt machen oder sonst was. All die ganzen normalen Sachen, wie man spielt, gemeinsam spielt mit den Kindern, wie man miteinander umgeht, genau das Gleiche müssen wir machen. Wir müssen einander helfen, wie man miteinander kommuniziert, umgeht. Wir müssen lernen, was einer mag und er nicht mag. Mag einer Kaffee? Ich habe einen Kaffeeclub morgens früh. Aber das Gleiche ist, wir mögen Essen. Und Essen ist einfach nur ein Werkzeug, um Gemeinschaft zu haben, um Jüngerschaft zu haben. Ist nichts anderes. Gott hat uns diese guten Sachen gegeben, nicht nur aus Spaß. Wir brauchen sie, aber wir haben da die Möglichkeit, Dinge zu machen, die wir nicht machen. Ich bin zum Beispiel die letzten 2 Wochen sind wir auch viel, wir waren in der Türkei und auch in Istanbul. Und das Ziel in Istanbul war wirklich, Zeit mit 1-2 Leuten zu verbringen. Das war nicht mehr, ich habe zwar mit vielen Leuten Zeit verbracht, aber 2 Leute speziell, das war mein Ziel. Der eine heißt Noyan, das ist ein türkischer Pastor. Arthur und ich kennen ihn sehr gut. Und das Erste, was ich gemacht habe, wann hast du morgen früh Zeit? Ich bin um 8 Uhr beim Büro, können wir uns unterhalten und dann, ich lade dich zum Mittagessen ein. Und ich wollte einfach hören, was er hat, was er braucht. Hat er mir gerade erzählt, Bücher sind erst gekommen, Theologiebücher, die er studieren wollte. Wir haben 4 Wochen gebraucht, sie dahin zu schaffen, von hier, von Deutschland. Aber der Punkt ist, wir machen alles, was möglich ist, um diesen Pastor erfolgreicher zu machen, in der Türkei, die Leuten das Evangelium beizubringen. Nebenbei übersetzt er auch Grundlagen des Glaubens, nebenbei übersetzt er auch Bibelkunde und all viele Sachen. Denn die andere Person war eine Person, von denen ich mehr lerne, hat sich nur mit Geschäftsleuten auseinandergesetzt. Wie kann er Geschäftsleute, die vielleicht Verkäufer von Mercedes oder Verkäufer von was ich was alles, in der Wirtschaft leben und gleichzeitig das beste Zeugnis für den Herrn sind? Wie können sie neben der Arbeit, die jeder hat, um zu leben, ein aktives, effektives Zeugnis sein? Und dann habe ich Geschichten erzählt, gehört von Leuten, die in Saudi-Arabien sind, die in Bulgarien sind, die in der Türkei sind und weiß ich was sie alles durchmachen. Und ich habe gesagt, das ist, wie wir leben. Und das bezieht sich alles ein. Unser Ziel ist natürlich, den Herrn groß zu machen. Er ist derjenige, der es gegeben hat in die Gemeinde. Und er ist auch derjenige, der möchte, dass wir wachsen. Also es ist nicht der Plan, den Thomas oder Arthur oder Florian oder Jonathan oder ich haben, der wichtig ist. Die Frage ist, was ist Jesus' Plan mit euch, mit jedem Einzelnen von euch? Und keiner sollte sich mit dem anderen vergleichen, weil das immer dazu führt, dass man sagt, ah, dass man besser ist, schlechter oder so. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du, bist du persönlich, das allerwichtigste, beste Werkzeug für den Herrn bist in deiner Umgebung. Und egal, wo das ist, ob du studierst, ob du in einer Apotheke arbeitest, ob du im Krankenhaus arbeitest, ob du ein Schüler bist, ob du ein Kind bist, das Gehorsam lernen soll von seinen Eltern, wer immer das ist oder wo immer die Situation ist, oder wenn du eine Mutter bist, du musst Geduld lernen mit deinen Kindern, Geduld lernen mit deinem Ehemann oder der Vater, der Ehemann, dass er nicht einfach nur über seine Frau rüber hinüberläuft und einfach Erfolg in der Wirtschaft haben will, im Beruf, aber vergisst, dass seine Ehe die Priorität ist in seinem Leben und seiner Beziehung unter den Menschen. Also, darum geht das. Und Gott hat besonders diese Männer hineingegeben in die Gemeinde, die gewisse Charakterzüge haben, die wir, wenn wir das lesen, in Einzelnen aus in 1. Timotheus 1 bis Kapitel 3, Vers 1 bis 8 und folgende, wo es auch über die Diakonen geht. Was ist das Ziel des Wachstums? Verse 12 und 13. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus. Und hier, bis wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Es geht also da auch nicht um dich selber, sondern es geht um Christus, wer du in Christus bist. Und hier ist die Frage, wir sagen, wir sind Christen. Glaubst du an Christus? Traust du auf Christus? Wie ist deine Beziehung zu Christus? Ist die wirklich eine intime Beziehung, was ich damit meine? Eine, die dich durch all dick und dünn leiten kann? Wenn du vom Altar stehst und willst heiraten, dann sprichst du das, sagst du zu deiner Frau, du wirst sie lieben und der Mann wird sie lieben und sie werden alles machen und bereit sein, durch die schwierigsten Zeiten zu gehen, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist, was Jesus von uns verlangt. Sind wir bereit, so weit zu gehen? Mit ihm und durch ihn? Warum ich das frage, ist, weil es gibt auch diese eine Illustration, die kennt ja wahrscheinlich, man lebt es wird eine große Einladung gemacht zu einer Taufe von einem Kind. Hunderte von Leuten kommen. Die Mutter nimmt die ganzen Mäntel an von den Leuten, schmeißt sie aufs Bett und dann fragt sie, wo ist das Kind? Und das ist erstickt unter den Mänteln. Man hat das Ziel verfehlt. Man hat nicht realisiert, dass bei all den Veranstaltungen bzw. all den Partys oder was sie machen wollten, einfach das Zelebrieren, die Taufe zelebrieren, dass sie das, was getauft worden ist, umgebracht haben. Sind wir genauso? Haben wir in unserem Anstreben, ein Christ zu sein, vergessen, dass das Ziel und die Einheit Jesus Christus ist? Haben wir einander wirklich in der Jüngerschaft, in der Gemeinschaft immer wieder darauf hingewiesen, wir machen dieses, um Jesus Christus groß zu machen in unserem Leben? Und ich sage das einfach nur, weil ich werde immer wieder daran erinnert, in so vielen Beziehungen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir merken, es geht nicht um Jesus Christus, sondern es geht um unsere Unzulänglichkeiten oft. Und wir vergessen dabei, dass wir für ihn leben. Für ihn leben. Die Frage, wir haben wir, wie geschieht das zur vollkommenen Mannesreife oder zur vollen Größe des Christus zu werden? Kriegen wir unsere Lehre wirklich durch die Schrift? Arbeiten, sind wir bereit, uns einzusetzen und alles zu geben? um dies in unserem Leben umzusetzen? Sind wir gehorsam dem Wort der Leitung? Können wir sagen, wir sind Nachfolger, folgen wir einem Vorbild nach? Und da frage ich uns als Leitung, Älteste, sind wir wirklich Männer, wo jeder Einzelne hier sagt, deren Glauben möchte ich nachfolgen? Den Glauben möchte ich nachfolgen. Oder sind wir die, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Oder hoffentlich hört mich keiner. Hoffentlich weiß keiner, was ich denke. Sind wir bereit, wirklich im Glauben zu wandeln? Manchmal muss ich Sachen unterschreiben, fürs EBTC, auch für die Eckstein-Gemeinde, aber das weniger. Das machen andere für mich, das finde ich auch, oder für uns alle insgesamt, das ist gut. Aber beim EBTC, und manchmal sind das, da schreibst du ganz schnell unter und denkst so, oh wow, kommt gerade mal eine Rechnung für 12.000 Euro für Steuern. Dann denkst du, okay, einfach unterschreiben. Haben wir die Frage nicht nach Geld oder sowas, sondern verstehe ich, dass ich in allem dem ein Vorbild bin, auch des Glaubens, wenn wir zum Beispiel ein großes Projekt wie ein Bauprojekt übernehmen. Warum mache ich das überhaupt? Am Montag haben wir gerade rausgekriegt, dass die Finanzierung nicht steht. Das war ein riesiges Projekt, wo wir schon seit 2 Jahren daran gearbeitet haben. Die Finanzierung steht nicht. Und meine Frage ist, ich sage euch das nur, wie ich denke, kann das sein, dass Gott sagt, das ist nicht dran? Ich soll einfach weitergehen. Denn nicht das Gebäude oder irgendwas ist wichtig, sondern ihr seid wichtig. Unsere Gemeinde ist wichtig. Das ist viel wichtiger. Schiller sagt immer, wir sollen zurückkommen und in die Eckstein-Gemeinde gehen und nicht so viel rumreisen. Ich gebe ihr recht auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich auch, Mann, die anderen Leute wollen auch. Und was aber in erster Stelle ist, was ist richtig für jeden Einzelnen? Nicht jeder Einzelne hat die gleichen Aufgaben. Aber das bedeutet, sind wir Männer, die bereit sind, im Glauben voranzugehen? Das bedeutet auch, den Herrn als unsere Sicherheit zu sehen. Nicht irgendwelche Fakten, die wir viele bekommen können. Also, das größte Ziel, Punkt 2, ist, dass das Ziel ist, zu wachsen, im Wachstum voranzugehen und das zu tun. Aber wie Paulus auch sagt, gerade in diesem Kapitel, in Kapitel 4, er sagt nicht nur, dass es ganz einfach geradeaus gehen und alles läuft, alles funktioniert, überhaupt nicht. Er sagt in Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die betrügerischen Spiele der Menschen, durch die Schlauheiten, mit denen sie zum Irrtum verführen. Und das sagt er mit einer Gewissheit. Das ist Fakt. Wir werden konstant verführt. Ich habe einen meiner Mentoren sozusagen gehört und da hat mich auf einige Sachen aufmerksam gemacht, hat einen kleinen Bericht gegeben auf der Konferenz über biblische Seelsorge. Und da dachte ich, wow, wieso? Da hat er gesagt, dass Seelsorge hat es schon immer gegeben, biblische Seelsorge. Das ist Hirtendienst, das ist Jüngerschaft, das ist, was wir immer tun. Die Schrift ist der Maßstab, danach leben wir. Und es ist angeblich seit 30 Jahren etwas Neues gewesen. Und man hat das zu etwas Neuem aufgebauscht, biblische Seelsorge, was eigentlich nichts anderes ist als Hirtendienst. Wir wissen das alle. Also wir, die Leiter, wir haben da uns mit beschäftigt. Aber wir haben angefangen, falsch zu denken über Dinge. Warum haben wir falsch gedacht über Dinge? Weil die Philosophien der Menschen reinkommen. Weil die logisch sind, weil die verständlich sind. Das sollte so sein. Heutzutage wird nicht mehr nach Recht und Wahrheit entschieden. Heutzutage wird entschieden nach Psychologie. War diese Person irgendwie behindert oder sonst was? Oder war sie krank? Da wird nicht mehr gefragt, war das richtig oder falsch. viele Urteile, selbst Situationen, Gerichte, keiner glaubt mehr, dass er Recht, also die meisten glauben nicht mehr, dass sie Recht vor dem Gericht bekommen. Warum? Weil das, die Philosophien der Menschen sind so verdreht, wie die Schrift auch sagt, irgendwann wird Recht für, auf der Seite wird als falsch bezeichnet und das Falsche wird als richtig bezeichnet. Und in dieser Situation werden wir uns befinden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Er sagt, lasst uns eben nicht verführt sein durch jeden Wind der Lehre, sondern prüft es, versteht, was in der Schrift steht, kennt das Wort, kennt es super gut. Es lohnt sich absolut, Zeit damit zu verbringen, darüber zu meditieren, was da drin steht. Denn das ist der einzige wirkliche Halt. Wenn ich biblische Seelsorge mit Leuten mache, dann ist das immer die Frage, die gucken auf mich. Okay, was für einen Rat gebe ich denen? Und die gehen davon aus, hey, biblische Seelsorge, das muss biblisch sein. Okay, und woher kriege ich das? Die wollen sehen, dass ich das hier aus dieser Schrift nehme, dass ich den Text vorlese, dass ich den Text denen erkläre, dass ich sage, aufgrund dieser Erklärung dieses Textes solltest du dies und das machen und es sollte dein Leben so oder so aussehen. Wenn ich denen erzähle, was ich erfahren habe, ja, ich war da ja ein paar Jahre auf Madeira, ich war ein paar Jahre da und das habe ich gelernt und das solltest du machen, dann kann der gleich sagen, pff, das interessiert mich überhaupt nicht, was du, deine Erfahrungen sind. Was Interesse ist, ist das Buch. Ist dieses Buch wirklich das Herzstück deiner Beratung, deiner Seelsorge? Und sagt die Philosophie der Menschen, wovon sprechen sie wir da? Was meint Paulus, als er das schrieb? Die ganzen Ismen, die der Mensch erfindet, zum Beispiel Pragmatismus. Was funktioniert, das ist richtig. Es funktioniert doch, muss doch richtig sein. Aber warum funktioniert das? Keiner macht sich, das ist eine der schlimmsten Sachen. Immer sagen, also die Maßstäbe so verdrehen, dass das, was funktioniert, das ist richtig. Und das muss, ist auch unser Maßstab. Materialismus, Reichtum, Geld ist alles. Wer Geld hat, der hat Macht. Nicht nur das. Die meisten sind davon überzeugt, dass sie durch Geld Freude kaufen können, Liebe kaufen können, Gesundheit kaufen können, Freunde kaufen können und sich alles wünschen und erfüllen können. Wer hat sich mal überlebt? Ich hätte morgen wenn du eine Million gewinnst, was machst du damit? Was machst du damit? Ich habe mir überlegt, wenn jemand mir sagen würde, du hast so und so viel Geld und man ist in einer gewissen, in gewissen Situationen, wo einem viel Geld angeboten wird. Und dann sage ich, nein, ich will das nicht haben. Die Prinzipien der Schrift sind die Grundlage. Natürlich brauche ich Geld zum Leben und eine Kleidung zu kaufen, aber nicht, um in Saus und Braus zu leben und vor allen Dingen keine Freunde zu kaufen, keine Gesundheit zu kaufen. Wenn Gott will, dass ich sterbe, dann sterbe ich eben. Der Punkt ist, ist das unsere Einstellung? Ist unsere Einstellung die Grundlage der Schrift oder der Maßstab der Welt? Die Psychologie, die Wissenschaft, das sind alle Dinge, die man reflektieren muss. Die Wissenschaft sagt nur, dass man sehen und nachforschen oder erklären, also wissenschaftlich beweisen kann, dass es wahr. Aber wir wissen genau, dass es viele andere Dinge gibt, die viel wahrheitsgemäßer sind. Die ganzen Sachen, die in der Bibel ganz deutlich als die wir hier lesen, die können nicht wissenschaftlich bewiesen werden und trotzdem sind sie wahr und sie sind sogar realer als vieles andere. Aber ich sage einfach, das Denken, auch in der Jüngerschaft ist das sehr wichtig, dass wir diese Gedanken haben, dass wir verstehen, dass wir uns nicht hin und her werfen lassen von jedem Winter der das, sondern dass wir anhand dieses Wortes auch Jüngerschaft machen. Und dann der vierte Punkt, sagt er, was ist das überragende Ziel für Jüngerschaft und Gemeinschaft in Jesus Christus? Sondern wahrhaftig, wir sollen wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, das Christus. Also das ist klar, wir sollen dahin wachsen. Das ist unser Ziel. Okay, aber dann geht's weiter. Von ihm aus, wenn wir dahin gewachsen sind, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, alle wir zusammen. Zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, zum dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Absolute Rücksichtnahme, absolute, unglaublich, was da gesagt wird. Jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes, der Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also es geht um Jesus Christus und es geht darum, dass wir als Ganzes wirken mit ihm zusammen, in ihm zusammen. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes woher weiß ich, was eine Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes hat? Und das ist wichtig, gerade für uns als Älteste. Woher weiß ich, dass diese Person in dem Bereich fähig ist, das zu tun? Woher weiß ich das? Wie beurteilt das? Wie weiß eine Mutter, was ein Einjähriger kann, was ein Zweijähriger kann, was ein Dreijähriger können soll? Wer weiß eine Mutter das? Sie lebt mit den Kindern. Einige lernen die Sprache schneller, andere nicht. Einige lernen schnell zu gehen und fallen andauernd oder laufen andauernd gegen Tische oder weiß ich was. Die anderen sind super vorsichtig. Wie Teddy, der ist super vorsichtig. Der passt auf, dass er überall eine Hand oder irgendwas hat, wo er dran sich dran festhalten kann. Der hat auch nicht so viel Beulen am Kopf. Liam, der hat überall blaue Beulen, aber richtige. Aber da würdet ihr wahrscheinlich oder jeder einzelne von uns, würden sich erstmal eine Woche krank schreiben lassen. Der Punkt ist einfach das, dass Gott hat uns auch eine Fähigkeit gegeben, Sachen zu beurteilen, weil er uns eine gewisse Reife gegeben hat. Nicht jeder hat das Gleiche. Einige haben unglaubliches Verständnis für solche Dinge und wissen das. Ich arbeite zum Beispiel mit Theo Friesen zusammen, der unglaublich gut ist, ein Team zusammenzustellen und auch die Fähigkeiten zu begreifen und zu sehen und Leute zu fördern in ihren Fähigkeiten und sie herauszufordern, noch mehr zu machen, wenn es sein muss. Woher weiß die Grundschule Lehrerin, was ein Kind mit 6. und 7. Jahr lernen kann oder wieso nicht? Ich habe mich das immer gefragt, meine Frau ist eine Grundschullehrerin und wenn du 9 Enkelkinder hast und sie weiß ganz genau, was sie wen schreibt und was sie von jedem erwartet und wie sie jeden fördert, ob das mit Spiel, Bastelsachen ist, ob das mit Karten, was immer wir machen, wir versuchen das so zu fördern. Und das, da muss man gewisse Augen für haben und Verständnis für haben und auch Erfahrung haben. Aber die Schrift hilft uns auch. Du willst keinen überfordern. Jesus ist das eine, ist ein und alles. Ich allein kann nichts. Ich bin fehlerhaft, schwach, blind, meine eigenen Schwächen, verletzbar. All das müssen wir auch realisieren. Wir haben Grenzen. Aber in Jesus, seiner Gemeinde, bin ich stark, wie alle zusammen. Ich bin ein Glied am Leib, ich bin eine Rebe am Weinstock. Leute, unsere Stärke ist nicht in der einzelnen Person hier. Unsere Stärke ist nur so stark, wie wir alle sind. Wenn einer von uns wirklich in Sünde lebt, offensichtlicher Sünde lebt, das betrifft alle. Denk ja nicht, dass es nur dich betrifft. Ich habe Leute gehört, die haben sich scheiden lassen und sagen, ach, das macht ja nichts, meine Kinder sind ja schon erwachsen. Und sie sind Christen. Ich sage, du träumst. Deine Kinder, die Enkelkinder und alle anderen werden davon beeinflusst werden, wie sie über Ehe denken, wie sie über die Beziehung zwischen Jesus Christus und der Gemeinde denken, wie sie überhaupt denken. Weil du das nicht beispielhaft vorgelebt hast, weil du deine eigene Situation für so wichtig hältst, dass du sagst, ich will nicht mehr. Das geht nicht. Wir haben das Recht, einander zu ermahnen, einander aufzubauen, zu ermutigen. Auch irgendwo hinzugehen und sagen, es ist unglaublich, was du gerade gemacht hast. Mit der Musik, das war einfach cool. Du hast uns super geleitet, in die Tiefe, einfach gedanklich auch dahin geführt, dass wir wirklich anbeten können, dass wir verstanden haben, wer Jesus Christus war, dass wir verstanden haben, wie Jesus Christus lebt. Wir sind eben nur die Reben. Er ist der Weinstock. Was ist also unser Ziel von Jüngerschaft und Gemeinschaft? Dass wir jeden Einzelnen, den Nächsten erbauen, Jünger stärken, also Jüngern stärken, ermutigen, ermahnen, zurechtweisen und das in Liebe in Christus Jesus. Das wiederholt sich alles. Aber der Punkt ist, wir haben uns so viel Gedanken immer gemacht über Jüngerschaft, da wird auch viel geschrieben werden in dem Bereich. Ich weiß, Marco zum Beispiel wird eine Doktorarbeit darüber schreiben möchten. Theo ist gerade, hat ein Sabbatical gemacht, um genau diesen Punkt näher aufzuzeigen. Die Zeit, wo wir in Istanbul waren, da hat einer referiert für 4 Tage nur über dieses Thema. Und es ist nie erschöpft. Jüngerschaft ist so riesig, ist so umfangreich. Wenn du fragst, das und das musst du machen. Ja, natürlich musst du das und das machen. Aber du musst noch viel mehr machen. Eine Mutter weiß, dass sie mit Geburt bis zum 20. Lebensjahr oder 18. Lebensjahr nicht abgeschlossen ist mit der Jüngerschaft ihrer Kinder. Und dann, nachdem sie aus dem Haus sind, was unglaublich schmerzhaft ist für eine Mutter, weil sie denkt, jetzt habe ich keinen Einfluss mehr auf sie, obwohl sie einen Rieseneinfluss hat, dann kommen sie zurück als Mütter und haben die Frage, dann kommen sie zurück als Ehefrauen und fragen, wie soll ich das machen mit der Ehe? Der Typ ist unmöglich. Der lässt seine Socken im Wohnzimmer liegen. Und ich spreche nur von Socken, da sind auch andere Sachen, die er irgendwo liegen lässt. Und dann sagt die Mutter, hey, es hat sich nicht geändert. Er war 2 Jahre alt, er ist 20 Jahre alt. Who cares? Du musst dich wirklich um immer, nur die Zeiten ändern sich. Heute als 63-Jähriger oder wir 63, wir genießen unsere Zeit in gewisser Weise, dass wir nicht die Verantwortung haben, aber wir haben die Verantwortung. Leute rufen mich an. Gleich nachdem ich aus der Türkei war, der erste Anruf um 5 Uhr morgens war mit einem von meinen Kindern. Warum? Weil die wissen wollen, was hast du gemacht? Wie machst du das? Wo sind denn die Vorbilder? Und wir können einander Vorbilder sein. Und es ist wahr, dass wir also Gemeinschaft pflegen untereinander. Die Titusrolle ist immer noch aktiv. Ältere Frauen bringen jüngeren Frauen bei, ihre Kinder und ihre Männer zu lieben, so wie auch ältere Männer jüngere Männer beibringen, einfach wirklich in Weisheit voranzugehen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind, wie gesagt, unseres nächsten Hüter. Es ist gut, darüber nachzudenken, wie man einer anderen Person konkret hilft. Wir sind hier zusammen, um einander zu dienen, um einander zu lieben, um einander zu ermahnen, um einander zu erbauen, damit jeder von uns zur vollen Mannesreife heranwächst. Darum sind wir hier zusammen. Zum Beispiel, ich stelle jetzt nur ein paar Fragen für uns, damit wir uns darüber mal Gedanken machen. Wir sind 60 plus, wir haben viel erlebt, viel gemacht mit Geschwistern. Die Frage, wie läuft es, die Frage ist trotzdem berechtigt von euch, mich zu fragen, wie läuft es in deiner Ehe? Was ist los in deiner Ehe? Wenige wagen das. Aber wo wir auf der Rüstzeit waren in der Türkei, mein Schwager hat sofort gefragt. Weil er weiß, hey, das ist wichtig. Ich will wissen, der sensible Punkt in meiner Beziehung, menschlichen Beziehung, wenn meine Ehe nicht funktioniert, was bin ich denn für ein Vorbild? Und es ist berechtigt, diese Frage zu stellen. Wie kannst du deinen Schwiegersöhnen und Töchtern helfen, Schwiegertöchtern helfen, ihnen ein Vorbild sein im Glauben? Wie kannst du Enkelkinder lieben, ohne ihnen Eis und Süßigkeiten zu geben? Ohne dem. Beispiel, lesen, beibringen, basteln, singen, laufen lernen, schaukeln. All diese kleinen Sachen, wie kannst du das tun? Wenn du Single bist, was für Vorzüge siehst du in deinem Leben und in deiner Lage, vor dem Herrn, der Gemeinde und dem Herrn zu dienen, um die der Gemeinde zu fördern. Du hast eine besondere Aufgabe als Single, die andere nicht haben. Ich kann viele Sachen nicht machen, auch wenn ich sie machen würde. Ich darf nicht und kann nicht meine Frau und Familie vernachlässigen. Will ich auch gar nicht. Aber die extra Zeit, die extra Möglichkeiten, dass man hat, ich will nicht sagen, dass man nicht verheiratet sein möchte, aber der Punkt ist einfach der, als Single hast du gewisse Möglichkeiten. Nutz sie aus. Nutz sie aus, um der Gemeinde und dem Herrn zu dienen. Jedes Gemeindemitglied kann sich in einer anderen investieren. Guckt euch um, wo kann ich mich investieren? Ein oder den anderen Jüngern und Gemeinschaft pflegen. Wo sind Leute, die vielleicht nicht solche Gemeinschaft haben, wie wir, wo wir sie hineinziehen können? Doch im Allen ist wichtig, dass der Herr Jesus Christus und sein Wort unser Thema ist und bleibt. Es geht nicht damit darum, einfach Zeit zu verbringen. Klar, es geht darum, auch Zeit zu verbringen, aber es geht darum, auch den Herrn in die Mitte zu holen, immer. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Ich weiß, für uns, manchmal denken wir nicht daran und dann, man vergisst, gemeinsam zu beten, man vergisst, gemeinsam die Bibel zu lesen und spricht über viele Sachen. Versucht, die digitalen Medien, das Smartphone, iPad, Laptop, nicht den Vorrang zu geben. Ich sage nicht, dass ihr es nicht gebraucht, aber nicht den Vorrang zu geben. Seid nicht so wie Ehepaare, die ich gesehen habe, auch jetzt gerade. Da saßen die zwei am Tisch in der Türkei in einem super Restaurant. Und anstatt, dass sie essen und sehen, was um sie rum ist, jeder hat sein Smartphone vor sich und guckt das an. Ich meine, dazu brauche ich nicht dahin zu fahren. Das kann ich auch genauso bei mir im kleinen Stüblein machen, aber das sollte man nicht. Versuche Gemeinschaft zu haben, ohne diese Dinge zu haben, ohne die digitalen Medien. Geh Kaffee, komm zum Stammtisch. Ich bin um 5.15 Uhr da gewesen. Ich habe euch nicht gesehen, ihr habt alle gepennt. Naja, das sollt ihr auch, aber ich schlafe eben nicht so lange. Trinkt Tee miteinander, geht spazieren, spielt Fußball, macht etwas zusammen. Es ist wichtig, dass wir diese ganz einfachen Sachen nicht vergessen. Jüngerschaft ist nicht ein Buch oder was wir zusammen lesen, kein Unterricht, den wir zusammen besuchen. Es ist vielmehr, es ist das Leben miteinander teilen. Teilt das Leben miteinander. Nehmt leider, wenn ihr verreist, denkt nicht, oh, wie teuer ist das, sondern sagt, was würde es kosten, wenn ich jemanden mitnehme, der das nicht könnte, auf die Reise? Wie wäre das? Was kann ich ihm beibringen oder was bringt er mir bei? Wie oft habt ihr die Ältesten gefragt, komm doch mal bei mir vorbei und helf mir, ich habe eine Herausforderung. Denkt nicht, dass wir zu viel zu tun haben. Wir haben nicht zu viel zu tun. Gott weiß, was wir zu tun haben. Es sieht immer so aus. Nur weil ich irgendwo mal da in der Türkei oder sonst wo bin oder irgendwo hinfliege, das ist nicht so wichtig, wie Zeit mit euch zu verbringen. Es ist wichtig, dass wir bewusst Zeit miteinander zu verbringen, einander in Liebe zu ermutigen und zu erbauen. Wir machen uns Gedanken, wie wir Epheser 4, Vers 29 umsetzen. Lasst kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit der Hörende Gnade bringt. Überlegt mal, was das bedeutet. Alles, was ihr sagt, ist zur Erbauung. Nicht, dass ihr eure Meinung loswerdet, sondern damit ihr die vor euch stehende Person irgendwie ermutigt, erbaut und das hoffentlich natürlich mit dem Wort Gottes. Lass mich beten. Vater Gott, wir sind dir so dankbar, dass du uns so viel gegeben hast. Du hast uns einander gegeben. Du hast uns die Gemeinde gegeben. Die Ecksteingemeinde. Und wir wissen, dass wir labil sind. Wir sind nur stark, so stark wie du uns gemacht hast. Und wir bitten darum, dass du uns bewahrst und uns auch weiterhin leitest, dass wir nicht nachlässig werden und meinen, es geht von selber. Gott, wir erwarten viel von dir und du erwartest viel von uns. Du willst, dass wir Frucht bringen, denn das hast du in dein Wort gesagt. Du hast gesagt, dass wir Frucht bringen werden, wenn wir an der Rebe, wenn wir wirklich an dir festhalten, und das wollen wir. Herr, wir wollen nicht die sein, die einfach nur den Schatz irgendwie vergraben und hoffen, dass das irgendwie größer wird. Nein, wir wollen wirklich aktiv sein. Wir beten auch für die Gemeinde, die Eckstein-Gemeinde, dass sie in Berlin noch viel erreichen wird. Entweder durch den Gottesdienst, aber auch durch die Evangelisation, aber auch durch die Ehen und die Familien, die ein Zeugnis sind in einer dieser kaputten Welt. Herr, danke für deine Geduld mit uns. Danke für deinen Schutz, den wir erleben. Und danke, dass du uns jetzt auch diese Freizeit gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.